unserem Richterbuch. Und zwar Kapitel 2. Von Vers 20 bis 23 wollen wir lesen. Da heißt es, da entbrannte der Zorn Jehovas wider Israel und er sprach darum, dass du diese Nation meinem Bund, übertreten hat, den ich ihren Vätern geboten und sie meiner Stimme nicht gehorcht haben, so werde ich, auch ich hinfort, niemand vor dir, vor ihnen austreiben von den Nationen, die Josua übrig gelassen hat, als er starb, um Israel durch sie zu versuchen, ob sie auf dem Weg Jehovas achten werden, darauf zu wandeln, wo ihre Väter auf ihn geachtet haben oder nicht. Und so ließ Jehova diese Nationen bleiben, so dass er sie nicht schnell austrieb und er gab sie nicht in die Hand Josuas. Soweit Gottes Wort. Wegen und allein wegen des Ungehorsams des Volkes Israels entbrannte immer wieder der Zorn Jehovas, dass wir lesen, wegen des schrecklichen Fremdgötterdienstes waren sie in eine Sünde gekommen, indem sie den Bund Jehovas übertreten hatten. Wir sehen, dass die Sünde eine Tiefe nach der anderen einnimmt. Gott nennt ihn im Wort meinen Bund. Es ist nicht einfach, einen Bund mit Gott so ohne weiteres zu brechen. Hier heißt es zwar übertreten, aber das ist den Bund gebrochen zu haben. Das ist die Bundesübertretung, wenn er gebrochen wird. Den Vätern wiederum war der Bund am Sinai geboten worden. Doch haben die Nachkommen der Stimme Gottes nicht mehr gehorcht, weil ein Bund auch ein Bündnis ist, hat Israel ihn einseitig gebrochen. Gott bricht überhaupt keinen Bund. Die Folge davon ist, dass Gott von den Kanaanitern niemand mehr austreiben will. Zwar sollten die Israeliten die Feinde austreiben, doch wenn Gott, der Herr, das Gelingen dafür zurückhält, wird niemand mehr ausgetrieben. Denn der Jesus ist, er hat auch zu uns gesagt, denn außer mir könnt ihr nichts tun. Johannes 15, 5. Ohne unseren Herrn vermögen wir überhaupt nichts. Denn, wie es heißt, wenn Jehova die Stadt nicht bewacht, vergebens wacht der Richter. In Psalm 127, Vers 1. Alles, was wir außerhalb seines Willens tun, steht unter dem Mahnruf vergebens. Wegen des Ungehorsams dieses seines Volkes will Gott alle Feinde des Landes belassen. Und zwar all die, die Josua beließ, als er starb. Und dann heißt es, um Israel durch sie zu versuchen. Jetzt kommt Israel in eine neue Versuchung, dass sie neu von Gott gefordert werden, weil sie der Forderung des Herrn nicht entsprachen, die Baalim und die Astaroth hinauszutun. Es mutet ja überdies schon eigentümlich an, wenn wir in Jakobus 1, Vers 13 lesen, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Und selbst versucht er niemand. Merken wir uns an dieser Stelle, dass Gott niemand zur Sünde versucht. Dass Gott niemand zum Bösen versucht. Und wenn wir in 1. Mose 22, Vers 1 lesen, dass Gott den Abraham versuchte, dann war auch diese Versuchung nicht zum Bösen. Und wenn die Bibel vom Versucher redet, dann redet sie vom Satan, weil er zum Bösen versucht. Sagt doch Paulus in Römer 8, Vers 28, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Und wenn es hier im Neuen Testament heißt, die Gott lieben, dann hatten auch die Gläubigen des Alten Testaments Gott zu lieben von ganzem Herzen, wie wir das in 5. Mose 10, Vers 12 lesen. Nur wissen wir, dass diese Liebe, Gott zu lieben, mit dem Gesetz verbunden war. Und wir wissen, dass sie nicht mit der göttlichen Liebe Gott lieben konnten, dieser Agape, weil diese noch gar nicht ausgegossen war, hatten sie mit menschlicher Liebe zu lieben. Aber das erforderte Gott. Wenn also Gott zum Guten diese Israeliten versuchte, so sollten sie durch diese Versuchung Gottes wieder an sein Herz zurückgebracht werden. Das war die Versuchung. Wenn aber Gott sie versuchte, dann kam große Not über sie, weil sie ansonsten nicht hörten und nicht hören wollten. Liebten ihre Herzen den alleinigen Gott nicht ganz, weil auch dem Baal gleichzeitig mitgedient wurde, folgte der Not auch noch Gericht Gottes. Zwar hat Israel die Dinge alle in seiner Hand, aber wir sehen, dass es dem Willen unseres Gottes entspricht, dass wir ganz treu vor dem Herrn zu wandeln haben. Es ist eine gefährliche, eine äußerst prekäre Sache, sich zu bekehren und dann nicht treu in der Nachfolge gefunden zu werden. Die bald 2000 Jahre Gesetzeszeit sollen zugleich aber auch uns belehren, dass das Fleisch sich dem Willen Gottes letztlich nicht unterwirft. Das ist die Macht der Sünde. Dass Paulus sagen muss, das, was ich nicht will, tue ich. Das Beispiel dafür liefert uns Israel in der Gesetzeszeit messerscharf. Wir sollen erkennen, dass unser Fleisch nicht mehr in der Lage ist, Gottes heiligen Willen zu entsprechen. Die Versuchung Gottes stellt damit also den Menschen in die Entscheidung und offenbart gleichzeitig, was im Herzen regiert. Das Gute oder das Böse. Wir aber haben alles in unserer Hand. Denn wir sind für uns selbst verantwortlich. Hätten jene Israeliten sich mit den Worten Gottes erfüllen lassen, was der Herr gesagt hatte, dann würden sie den Willen Gottes auch getan haben. Weil sie aber vom Baal Erfüllung erwarteten und sich erfüllen ließen, brachten sie den Zorn Gottes und das Gericht des Herrn auf sich. Geschwister, bei uns verlaufen diese Dinge ähnlich, sagen wir, nicht gleich so. Nicht umsonst verkündigen wir die Aufnahme des Wortes Gottes in die Herzen der Seinen, damit wir erfüllt werden durch das Wort Gottes. Das ist die Absicht unseres Herrn. Lassen wir uns nicht durch und vom Wort Gottes erfüllen, ziehen fremde Dinge in unser Herz ein, bei dem wir nicht mehr sagen können, ob du noch Herr über die fremden Dinge zu beurteilen bist. Damit stellen wir uns gleich dem Israel unter Gericht. Von diesem Gericht redet auch der Apostel Petrus und sagt, dass dieses Gericht an seinem Hause anfange. 1. Petrus 4, 17. So steht's geschrieben. Die Versuchung Gottes war in Richter 2, Vers 22, wie es heißt, ob sie auf dem Wege Jehovas achten werden, darauf zu wandeln. Und die Versuchung Gottes war, ob sie im Zorne Gottes, welches Gericht war, auf dem Wege Jehovas achten werden. Das war die Prüfung. Das war die Versuchung. Wenn Israel im Guten nicht auf Gottes Weg achtete, dann sollen sie ins Zeichen des Gerichtes gebracht werden, um Gottes Wege letztlich gehen zu sollen. Der Zorn Gottes, von dem wir wissen, dass er zugleich auch heilig ist, soll ihnen die Liebe des Herrn wieder verständlich machen und letztlich ihren Herzen nahe bringen. Das ist es, was wir in Römer 2, Vers 4 lesen, wo geschrieben steht, oder achtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut, nicht wissend, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet. Das bedeutet zugleich, dass wir in ähnlicher Verantwortung wie Israel damals stehen können. Die Unwissenheit über die Güte Gottes wird noch viele mit Gehenna verbinden. Aber letztlich zwingt Gott niemanden, errettet werden zu müssen. Wer es ablehnt, lehnt sein eigenes Schicksal in den Feuersee. Und den Weg des Friedens, sagt die Schrift, haben sie nicht erkannt. Weil sie den Frieden nicht wollten, darum suchten sie auch diesen Frieden nicht. Aus den weiteren Mitteilungen des Wortes Gottes wissen wir es wohl genau, dass sie auf dem Weg Jehovas nicht geblieben sind. Die Heilige Schrift teilt uns dies dann später mit. Der Fremdgötterdienst brachte sie unter dem König Zedekia in die 70-jährige Gefangenschaft nach Babel. Fremdgötterdienst war die Ursache. In der nachexilischen Zeit wechselte der Götzendienst vom Fremdgötterdienst zum heuchlerischen Dienst nach Matthäus 23, wo wir die 7 Wehe an die Heuchler gerichtet bekommen. Damit kommen wir zugleich auch zum Schluss des Satzes und sagen demzufolge, unser sündiges Fleisch kann nicht auf dem Wege Jehovas wandeln. Das Lehrgeld für uns hat Israel damals bezahlt. Und Israel, das irdische Volk Gottes, wird erst auf diesem Weg des Herrn wandeln, wenn sie A, durch das Zorngericht Gottes gegangen sind. Merken wir uns, das Fleisch gehört unter das Zorngericht. Gott hat es in 1. Mose gesagt, weil du gesündigt hast, sollst du sterben. Genau das ist Gottes Gerechtigkeit gegen das sündige Fleisch. Und B, wenn sie einen neuen Geist empfangen haben, wir wissen zum Beispiel nach Joel 2, 28 unter anderem, dass Gott einen neuen Geist ausgießen werden wird, welcher für die Bewohner des Millenniums bestimmt ist. Zu A, das sündige Fleisch muss ins Gericht, weil es dahin gehört. Und weil es selbst durch die Helligkeit Golgathas nicht reparabel war. Zu B, der neue Geist, den Israel erhält, wird im Tausendjahrreich für alle benötigt, die Segnungen, die Gott über dieses Reich ausgesprochen hat, auch zu genießen. Und dann heißt es in Richter 2, Vers 22 weiter, wie ihre Väter auf ihn, das ist der Bund, geachtet haben oder nicht. Wir wissen sehr wohl, dass die Zwiespältigkeit der Sünde auch bei den Vätern vorhanden war. Jedenfalls berichtet uns die Heilige Schrift dies. Blicken wir hin zu diesen Vätern, so hat Israel gewaltige Personen, wie zum Beispiel die Erzväter, David, Mose, Josua und so weiter zu verzeichnen, welche selbst für uns heute große Vorbilder waren. Wenn die Schrift aber sagt oder nicht, waren auch schwache Leute dabei, die den Bund nicht hielten. Und die Heilige Schrift bestätigt, dass er, Gott, sie in der Wüste hinstreckte 40 Jahre und fährt fort, an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Eines aber steht fest, je älter die Geschichte Israels wurde, umso weniger große Leute, bis auf den Christus, kamen aus Israel hervor. Umgekehrt wurden die Abtrünnigen gegenüber Gott immer mehr. In der Analogie finden wir denselben Ablaufvorgang auch heute. Und dies bei Israel betraf auch die Könige und die hohen Priester Israels. Damit gelangen wir zu Richter 2, Vers 23, wo uns mitgeteilt ist, wie Gott die restlichen Nationen im verheißenen Land Kanaan verbleiben ließ. Denn diese Nationen waren zugleich auch ihre Feinde. Diese Feinde wiederum brachten Israel zu Fall. Und Gott belässt sie. Der Fall aber kam nur, weil man ungehorsam war der Stimme des Wortes Gottes gegenüber. Wegen dieser Sünde des Volkes Israel machte der Herr ihnen mit den Feinden das Leben äußerst schwer. Nicht, dass Gott an diesem Ärgernis, was er herbeiführte, Freude hatte, sondern Gott tat es, um sie zu Gott zurückzuführen. Ziel gesetzt, um sein Volk wieder ans Herz Gottes zurückzubringen. Geschwister, ist das heute bei den Belastungen der Gläubigen nicht die gleiche Sache? Ich meine schon. Gott könnte diese Dinge in einem Zug beenden, bereinigen, hinwegtun. Gott tut es nicht. Warum? Damit wir ein Druckmittel haben, das Herz unseres Gottes zu suchen beständig. Nicht, dass Gott uns quälen will. Nein, nein. Vielmehr lässt er es zu, dass wir durch diese herbeigeführte zusätzliche Not uns zu ihm durchkämpfen sollen in Gebet und Hingabe. Das ist der Wille Gottes. Denn dadurch wird der Glaube gestärkt und Christus erlebt. Und das brauchen am allermeisten Belastete. Sie brauchen die Belebung bis ins Letzte. Und leider reichen solche nur zu oft diesen Dingen aus. Sind wir aber zu faul zur Überwindung, bleiben wir auf der Strecke und kommen nie in die Freiheit, wozu der Herr uns nach Galater 5, Vers 1 frei gemacht hat. Die Errettung, die in Christo Jesu ist, hat die Verheißung frei gemacht. Wenn sie noch nicht eingetreten ist, liegt es lediglich an uns, ob wir es zugeben wollen oder nicht. Hören wir nur auf, uns selbst zu bedauern, wenn wir in dieser Prüfung drin sind. Es gibt Gläubige, die da meinen, diese Dinge würden automatisch wieder verschwinden. Das sind selbstgebräuter Irrtum, denn das gibt es überhaupt nicht in der Heiligen Schrift. Diese Dinge gehören zum Wandel der Gläubigen und werden vom Herrn auch so behandelt. Aber die Freiheit stellt Gott jedem der Seinen vors Auge. Wir liegen falsch, wollten wir in dieser Angelegenheit anders die Dinge behandeln. Und dann heißt es, sodass er sie nicht schnell austrieb. Das war ja eine Entscheidung Gottes. Eine Herbeiführung von Umständen, die völlig anders lagen, als Gott einstmals durch Mose geredet hatte. Aber zwischen der Rede des Mose und der Rede Gottes hier lag die Sünde seines Volkes. Würde der Herr die Feinde schnell hinausgetan haben, dann würden sie mit Sicherheit solches als selbstverständlich aufgefasst und beantwortet haben. Das Hinaustun der Feinde war für die Israeliten eine Angelegenheit des Wandels. Und es sollte eine solche Angelegenheit auch sein. Zu dem sie ihren Teil hinzuzufügen hatten. Es entspricht einer absolut falschen Vorstellung, auch dann, wenn letztlich alles durch Gott geschieht, entspricht es dem Willen Gottes, dass wir unseren Teil dazu zu tun haben. Das, was sie zu erfüllen hatten, war, sie sollten die Altäre fremder Götter niederreißen. Das hätten sie ja machen können. Sie sind ja eingezogen als die Siegernation. Warum tun sie es nicht? Sie sollten die Bildsäulen umwerfen. Das hätten sie ja machen können. Gott hat es ihnen ja geheißen. Und sie sollten die Dinge verbrennen und so weiter. Umgekehrt schlossen sie sich diesen Götzenbilderdienst noch an und dienten dem Baal und den Astaroth und warfen sich gleich der Heiden mit ihnen gemeinsam vor ihnen nieder. Das ist schon eine schreckliche Sache. Und wegen dieser ihrer Sünden konnte der Herr sie nicht schnell austreiben. Und das sagt er ihnen. Aber schuld waren sie ja selbst. Jene Israeliten. Von Gottes Zucht und Gericht war nötig, um die Israeliten letztlich wieder zurechtzubringen. Aber auch bei uns liegen die Dinge so recht ähnlich wie bei Israel. Wir würden auch die Hilfen des Herrn gar nicht schätzen, wollte unser Gott die Feinde in einem Zug hinauswerfen, nur weil wir darum gebeten haben. So aber benutzt der Herr die damit verbundenen Umstände, dass Gott gewollt, gekämpft und der Herr beständig gesucht wird. Das ist der Wille des Herrn. Wer dieser Aufforderung nicht gerecht wird, der wird nicht im Willensbereich Gottes gefunden. Und genau darin verherrlicht sich auch Gott in unserem Leben. Wie wir gehört haben, kämpfen. Nicht, dass wir meinen, weil wir Kinder Gottes sind, wären wir hier schon in der Herrlichkeit. Wir sind es nicht. Unser Kampf, sagt die Bibel, ist nicht wider Fleisch und Blut. Epheser 6, Vers 12. Darum heißt es in 2. Mose 23, Vers 29, nicht in einem Jahre werde ich sie vor dir austreiben. Damit nicht das Land eine Wüste werde und das Getier des Feldes sich wieder dich mehre. Wir sehen, was die Sünde alles nach sich ziehen kann. Nach und nach werde ich sie vor dir vertreiben. Und das sagt Gott, bis du fruchtbar bist. So, jetzt kommen wir zu einem Punkt. Der wird sehr, sehr oft missverstanden im Wort. Zu mir sagt eine Schwester, ich hatte sie aufs Gebetsleben angesprochen. Da sagte sie zu mir, ja, Bruder Bergmann, Sie wissen ja ganz genau, dass ich belastet bin. Das sollte eine Entschuldigung sein für ihr Nichtbeten. Nicht, wenn wir erst fruchtbar sind, sollen wir beten. Sondern wenn wir im Kampf stehen, das ist Gottes Wort, da sollen wir kämpfen, bis du fruchtbar bist. Wir haben viel zu viel Mitleid mit uns selbst. Unsere Fruchtbarkeit gegen die Feinde ist die feste Glaubensgesinnung, die der Herr Jesus sucht, ob er sie bei dir findet. Das heißt, der Herr will sie gemäß dem Glaubenswachstum hinaustun. Deshalb möchte ich den Einzelnen, wenn sie noch als Hauptmieter solche Untermieter haben, nur ans Herz legen, viel zu beten, viel das Wort Gottes zu lesen, viel unter Gottes Wort zu gehen, treu zu sein für den Herrn in allen Richtungen. Mit einem zu geringen Glauben bei einer Reinigungsaktion Gottes entsteht in uns, wie die Bibel sagt, nur Wüste. Das packen wir ja nicht mit einem Kleinglauben. Später, in 5. Mose 7, Vers 20, will Gott die übrig gebliebenen und wie er sagt, die sich vor dir verbergenden umkommen lassen. Durch Führungen, die Gott gibt. Dafür musst du beten. Dafür musst du kämpfen. Sonst wird auch die Gott nicht geben. Und er gab sie, wie wir zum Schluss lesen, und er gab sie nicht in die Hand Josuas. Als Josua noch lebte, hat Gott wegen der bewussten kommenden Sünden des Fremdgötterdienstes selbst dem Josua diese Kanaaniter nicht in die Hand gegeben. Es geht sehr weit. Das heißt, selbst der Josua, der nichts dafür konnte, musste dieser Dinge wegen mitleiden. Solange Israel sich und solange wir uns nicht durchgereinigt haben und den Wandel im Glauben nicht ganz befestigt haben, gibt Gott uns noch nicht die Feinde zur letztlichen Beendigung in die Hand. Bei Josua hinsichtlich Israel und Christus bei uns. Sobald Gott nun die Feinde in die Hand Josuas gab, waren diese Feinde dann auch für immer verschwunden. Wir sollten vom Herrn die Kraft erbeten, beständig uns gegen die Feinde zu stellen, wann immer es möglich ist. Es ist der uns verordnete Kampf im Neuen Testament des Epheserbriefes. Entziehen wir uns diesem Kampf, entziehen wir uns dem Gehorsam gegen den Christus. Bei so manchen sind es nur noch die sich Verbergenden. Es entspricht der Strategie jener. Wenn die Hauptmasse rausgetan ist, dann verbergen sie sich. Vorzutäuschen, dass jetzt die große Ruhe kommt. Die kommt nicht. Später hakt's um ein Hundertfaches ein. Sie täuschen etwas vor, was nicht ist. Sie wollen durch die Ruhe, durch die vorgetäuschte Ruhe, zeigen, wir sind nicht mehr da. Und sie sind doch da. Der Herr ist's, er gibt die Gnade und ist für keinen von uns zu schwach, zu arm, zu kraftlos, dass wir ganz frei werden dürfen zu seines Namens Ehre. Der Herr jedenfalls ist es, der dies also will. Und es wäre ungut, wenn wir das nicht auch wollten. Wir freuen uns, dass unser Herr bald kommt. Und wir sind auch dankbar für die Mitteilungen des Wortes, aus denen wir sehr wohl entnehmen können, dass wir nicht mehr lange ausharren müssen, bis unser Herr erscheint. Aber einige wenige Jahre werden es doch noch sein. Würde die Gemeinde klarer vor dem Herrn stehen, dann würde er sich auch erbitten lassen. Aber weil die Gemeinde heute in einem Vergleichsbild Israels von damals gefunden wird, glaube ich kaum, dass Gott sich darin erbitten lässt, eher zu kommen. Was soll er denn belohnen an der Gemeinde Jesu? Welch ein Punkt ist denn dieser Gehorsam, den er belohnen soll? Ich stelle es umgekehrt fest, dass es ganz, ganz große Barmherzigkeit und Liebe Gottes ist, wenn er auch uns dazu benutzt, der Unbereitschaft wegen, dass wir aus dem Trubel der Geschehnisse als ein Akt seiner Liebe herausgerettet werden. Jawohl, wir freuen uns, dass und wenn unser Herr bald kommt. Es ist der Inhalt unserer Herzen. Wenn wir in seiner Herrlichkeit sind, gibt es weder Feinde, noch Sünde, noch Zorn Gottes, noch Zucht, noch Gericht. In der Herrlichkeit des Himmels wird das alles beendet sein. Wir wissen genau, was der Wille des Herrn ist für jene, die ihm nicht gehorcht haben. Darum danken wir unserem Gott für die vollkommene Erlösung, die wir in ihm, in Christo haben. Da ist nichts dran zu erneuern, zu verbessern oder zu verstärken. Die Verheißungen der Heiligen Schrift sind uns durch Christus geworden und gegeben. Möchte er bald erscheinen, damit wir ihn, unseren Herrn, gleich sind, ihn sehen und mit verherrlichten Leibern Gott dienen können, nicht nur ab und zu, sondern auf ewig. Amen.